Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist schon gefallen. Ich bin glücklich verheiratet mit meiner Frau Helene seit 20 Jahren. Wir stehen mitten im Leben. Unsere Kinder sind, der Älteste hat jetzt einen Führerschein gemacht. Das sind neue Freuden und neue Sorgen. Zum Glück gibt's begleitetes Fahren. Da hat man noch ein bisschen was zu sagen. Der Zweite, der macht jetzt seinen ersten Abschluss, ist ganz stolz darauf, dass er der Erste ist, der einen Abschluss macht. Da muss man weiter gucken. Und die Dritte, die ist unsere Tochter, die ist in der siebten Klasse. Warum erzähle ich euch das? Ihr merkt, wir stehen wirklich mitten im Leben. Wir haben von eine Bandbreite und manchmal muss man echt an Weisheit ringen, was man wie macht. Wir kommen aus der ETG Neuhütten, wo wir so schon seit 11 Jahren dabei sein dürfen. Und es gefällt uns sehr gut. Und hier auch bei euch sind wir nicht das erste Mal und es macht immer wieder Freude. Ja, wo wir reinkamen, habe ich gesehen, dass ihr euch mit der Jahreslosung schon beschäftigt habt. Und ohne es zu wissen, was die Jahreslosung für dieses Jahr ist, war mein Blick letztes Jahr irgendwo im November so auf dieses Thema gekommen: Was kennzeichnet Glauben? Was ist Glaube? Wie sieht er aus? Was macht er? Und ein Kennzeichen, das schauen wir uns heute an und vielleicht die erste Folie. Was heißt Glauben? Glaube ist Vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehe. Und wisst ihr, der Autor des Hebräerbriefes widmet ein ganzes Kapitel diesem Thema und schreibt da, das 11. Kapitel ist so ein Nachschlagewerk. Wenn ich wissen will, wie Glauben aussehen kann, wenn ich wissen will, wie das funktionieren kann, was für Facetten dieser Glaube haben könnte, dann kann man das Kapitel 11 in Hebräer aufschlagen und da findet man ganz, ganz viele Beispiele. Der Verfasser schreibt im zweiten Vers des Kapitel 11, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie auch als Vorbild für uns hingestellt. Und deswegen schauen wir uns diese Personen an, weil sie Vorbilder sind, weil sie uns zeigen können, welche Facetten der Glaube haben kann, wie es vielleicht aussehen kann und wie wir das in unserem Leben anwenden können, praktizieren können. Es ist auch zu bemerken, dass der Autor an Christen jüdischer Abstammung geschrieben hat. Er sagt ja, unsere Vorfahren. Und damit geht er eigentlich an die Anfänge der Menschheitsgeschichte. Also Abel, Noah, das waren die ersten Menschen. Also Noah war ein paar Generationen später, klar, aber das war ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und wir werden noch merken, da waren ganz andere die haben ganz anders damals gelebt. Und dann geht er auch an die Anfang der jüdischen Geschichte, wo das Volk Israel erst begann mit Abraham, wo Gott ihm sagte, hey, du wirst zu einem großen Volk werden. Und Abraham guckte sich das an und sagte, wie, wann, wieso, weshalb. Und so geht er von Anfang der Menschheitsgeschichte, Anfang der jüdischen Geschichte und zeigt uns, es gab im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder Menschen, die geglaubt haben und will uns aufzeigen, dass diese Menschen etwas Besonderes durch diesen Glauben vollbracht haben. Der Autor nennt uns zwei weitere Personen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Noah und Abraham. Beide haben Gott vertraut, auch wenn sie es nicht ganz verstehen konnten. Beide haben die Tragweite vielleicht nicht überblicken können, weil so etwas, was Gott ihnen da gesagt hat, weil es so etwas noch nie gegeben hat. Sie haben aber, weil sie geglaubt haben, haben sie etwas erlebt, was andere Menschen nicht erlebt haben. Und deswegen heißt heute unser Thema, Glaube ist unter anderem zu vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehe. Und versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir ab heute, wenn wir rausgehen, Gehirn ausschalten und nur noch sagen, alles, was logisch ist, machen wir nicht. Wir machen nur das, was unlogisch ist. Das heißt es nicht. Aber es heißt, dass wir in unserem Leben manchmal es gibt Zeiten, wo wir es nicht mehr einordnen können. Warum muss ich jetzt über dieses Seil gehen? Es gibt doch viele andere Möglichkeiten, rüberzukommen. Warum ist dieses Seil jetzt vor mir? Oder es kommt mir so vor. Und dann Gott zu vertrauen heißt, das ist, heißt zu glauben. Und wir werden uns heute aus Zeitgründen nur den Noah anschauen. Ihr könnt zu Hause auch den Abraham noch lesen, Hebräer Kapitel 11. Und ihr werdet merken, da gibt es auch noch andere Namen. Wir lesen in Hebräer Kapitel 11, Vers 7. Kann man da einmal nächste Folie machen? Dann können wir den Text gemeinsam lesen. Hebräer Kapitel 11, Vers 7, genau. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Er gehorchte den göttlichen Weisungen in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Wir begeben uns also in die Vorzeiten der Menschheitsgeschichte. Wir glauben, dass auch dieser Teil der Bibel wahr ist, so wie der Rest. Es ist also keine Legende. Es ist kein Mythos, so wie viele Menschen das annehmen. Es ist interessant, dass Menschen, die an die Arche und Noah und die Flut glauben, und besonders wenn es darum geht, die Arche nachzubauen, dass sie belächelt werden und teilweise sogar als fundamentalistisch dargestellt werden. So nach dem Motto, ey, wie kann man mit normalen, klaren Menschenverstand glauben, dass das tatsächlich das gegeben hat? Die Arche wurde ja tatsächlich nachgebaut. Vielleicht kann man die nächste Folie nochmal machen. Und sogar zweimal, einmal in Holland als schwimmend und einmal in den USA. Und ich habe hier mal ein paar Bilder gebracht aus den USA. Der Erbauer, der versucht hat, das 1:1 in den USA nachzubauen, der hat gesagt, die Arche muss nicht schwimmen. Und er hat einen ganz prägnanten Grund gesagt. Er hat gesagt, die Flut wird nicht mehr kommen. Deswegen muss das Ding nicht mehr schwimmen. Wir werden das Ding nie wieder gebrauchen müssen. Und darauf stützt er sich auf das, was Noah damals erlebt hat. Fand ich sehr bemerkenswert. Also wir sehen, ich habe mir ein paar Bilder zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob man es genauso sieht von hinten, aber ein Freund von mir, der war da und hat mir diese Bilder zur Verfügung gestellt. Und ich fand es faszinierend. 125 Meter lang das Ding. 30 Meter breit. 25 Meter hoch. Und ich fand es faszinierend, wie er versucht hat, die Detailtreue, keine Fenster, da waren keine Fenster. Hier gibt es so einen Nachbau, so verkleinert, dass man das mal auch so sehen kann. Was ich nie gedacht habe, ist, dass die ja ein Jahr lang auf dem Wasser waren. Das heißt, wenn sie ein Jahr lang da sind und so viele Tiere haben, die können ja nicht draußen grasen. Das heißt, die mussten schon viel Proviant mit haben. Ja? Und dann hier das Bild sieht man vielleicht ganz schlecht, aber ich habe nie gedacht, dass der Schiffsbug oder die Wand von dieser Arche, dass die so breit sein müsste. Es ist ja über einen Meter. Also das ist schon eine Meisterleistung, was da gewesen ist. Also wir glauben auch an diesen Teil der Bibel, und zwar warum? Weil Jesus daran geglaubt hat. Und er erwähnt, und Noah wird im Neuen Testament erwähnt, der Bau der Arche Noahs, die Sintflut, die Vernichtung der Menschheit ist keine Legende. Auch wenn uns viele darum belächeln. Und um die Tragweite dieses Ausmaß dieses Verses zu verstehen, sollten wir etwas ausholen und vielleicht nur uns Noah ein bisschen näher anschauen. Er ist eine interessante Person. Warum hat er die Arche gebaut? Und welche Parallelen zu uns können wir heute schließen. Ich wäre gern durch die Reihen gegangen und hätte euch gefragt, welches Bild habt ihr vom Noah? Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, den neueren Film. Vielleicht seid ihr so ein bisschen von dem Film beeinflusst, ja, dass der mit so einer Kutte und keine Ahnung versucht, ja, keine Ahnung. Aber ich hätte gern gewusst, was ihr denkt, wie ihr euch den Noah vorstellt. In 1. Mose 6 lesen wir, wie mit Noah alles anfängt. Und bemerkenswert ist hier, dass die Erzählung davon handelt, dass Gott ein Urteil fällt. Es war ja am Anfang der Menschheitsgeschichte und es waren noch ein paar Generationen. Und Gott stellt fest, dass die Menschen böse sind. Er stellt fest und sagt, von Jugend auf trachten die Menschen nur nach Bösem. Und er beschließt, die Menschheit zu vernichten. Und dann mitten in dieser Feststellung, mitten in dieser Argumentation, und das ist ja gar nicht so einfach, das nachzuvollziehen. Kommt so dieser Vers über Noah. Aber Noah, der war anders. Mitten in dieser Erzählung kommt Noah auf die Bühne. Und ich denke, dass einige Eckdaten uns helfen werden, diese Situation vielleicht besser zu verstehen. Zuerst waren da die Erwartungen an Noah. Noah hat von Kind auf zu verstehen bekommen, dass an ihn gewisse Erwartungen gestellt werden. Als Noahs Vater ihm den Namen Noah gab, hat das einen Grund gehabt. Er hat gesagt, dieser Noah wird uns trösten im Alter. Und mit dieser Erwartungshaltung ist Noah sein Leben gegangen. Ich bin dazu da, um meine Eltern irgendwann zu trösten. Ich weiß nicht, wie es ihm dabei ging. Ob er sagte, jawohl, das machen wir, das packen wir an, das macht mir Freude, macht mir Spaß. Oder er sagte, eigentlich wollte ich mein eigenes Leben führen. Eigentlich wollte ich mich mal selbstständig alleine unterwegs sein. Dann sagt Gott ihm, er soll eine Arche bauen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Noah, ich weiß nicht, ob er Schiffsbauer war, ob er auf See irgendwann mal war, keine Ahnung, ich weiß nicht, es wird uns nicht beschrieben. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Noah sagte, was ist um alles in der Welt eine Arche? Und dann sagt Gott, es ist ein großes Schiff, das dich vor der Flut retten wird. Und Noah hat das nächste Fragezeichen im Gesicht und sagt, was ist um alles in der Welt eine Flut? Und dann sagt Gott, eine Flut ist viel Wasser, viel Regen. Und Noah sagt, was ist Regen? Wenn wir nämlich die Bibel aufmerksam lesen, werden wir merken, zu der damaligen Zeit gab es noch keinen Regen. Und deswegen gab es auch keinen Regenbogen. Sowas gab es alles nicht. Das heißt, versteht ihr, Gott sagt Noah eins und bei ihm kommen drei Fragezeichen. Er sagt ihm das andere und da kommen noch mehr Fragezeichen. Also Fragezeichen über Fragezeichen. Und er sagt nur, ja, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Wie soll ich das machen? Gott teilt Noah auch noch den Grund der Flut mit. Er sagt, die Menschheit, die ist böse und deswegen werde ich die Menschheit vernichten. Wie muss man damit umgehen? Zu wissen, die Menschheit wird vernichtet werden und ich baue hier eine Arche. Abgesehen davon die vielen Fragen der Nachbarn. Noah, was baust du in deinem Garten? Was soll das werden? Ein überdimensionierter Spielplatz für deine Kinder? Oder wenn die Kinder mal irgendwo gefragt werden, was macht denn dein Vater? Ja, er baut eine Arche. Aha. Alles klar. Dieses Lächeln, ja. Dieses Belächeln, so nach dem Motto, ja, nicht mehr ganz dicht. Sie wussten ja damals gar nicht, dass sie ein Jahr auf dem Wasser sein würden. Ich meine, die Arche hat kein Ruder. Sie hat kein Segel. Sie hat gar nichts, womit man das Ding steuern kann. Die Arche ist komplett dem Wasser, den Fluten ausgeliefert. War vielleicht auch so gut so, dass sie das nicht wussten, dass sie das nicht steuern könnten. Ich weiß nicht gar nicht, wie sie das vielleicht machen sollten, ja. Dass sie das Gott überlassen haben. Oder ein Jahr lang Versorgung von allerlei Tieren auf 3 Etagen verteilt für ein 8-köpfiges Team. Puh, das ist mal ein Unternehmen. Ich meine, die Frage, würdest du die Arche bauen? Vers 7 unterstreicht, dass Noah auch glaubte, obwohl er es nicht gesehen hat. Da war noch nichts zu sehen von dem Ausmaß dieser Tragödie, die da eintreten sollte. Da war nichts zu merken. Vielleicht war es ein sonniger Tag, und wo Gott ihm das gesagt hat und sagte, wo, wie, was? Da ist ja keine Anzeichen zu sehen. Keine globale Katastrophe, keinen Klimawandel, nichts. Da ist nichts zu sehen. Und Gott sagt, ja, es wird passieren. Und Noah sagt, jawohl, ich vertraue dir, ich glaube dir, und auch wenn da viele Fragezeichen sind, fängt er an zu bauen. Ich meine, Noah war zudem 600 Jahre alt, als die Sintflut kam. Das heißt, er brauchte vorher einige Jahre, um die Arche zu bauen. Wir wissen nicht genau, wie viel das war. Aber wenn wir sein Alter, er ist 950 Jahre alt geworden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 950, nicht 95, 10 mal 95, 950 Jahre alt. Und das ist ja für uns schwer vorzustellen. Deswegen habe ich das mal runtergebrochen. Also ich habe mal 100 angenommen. und dann das runtergerechnet. Also wenn man annehmen würde, dass 100 das Maximum wäre, dann war Noah 58. Also das können wir uns besser vorstellen. Ja? Also er war in der zweiten Hälfte seines Lebens angekommen. Ja? Also da war schon... Und naja, also ich weiß nicht, er hatte zwar noch 350 Jahre zu leben, aber diese 350 Jahre würde er auch alle brauchen. Also es war nicht nur kurz ein Umzug, wo man seine Sachen alle in die Arche packt, 50 oder 300 Kilometer weiterfährt, die ganzen Sachen auspackt und dann wieder anfängt, ein Haus sucht und so weiter. Nein, das war viel mehr. Da war nichts mehr da. Ich weiß nicht, ob Noah genau dort gelandet ist, wo er vorher gewesen ist. Ich glaube nämlich nicht. Und da musste er sich komplett neu orientieren. Er musste gucken, was überhaupt noch da war. Er würde alles brauchen. Es war ein kompletter Neuanfang für ihn. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Vielleicht nicht in den Bereichen wie bei Noah. Also von uns baut keiner eine Arche. Es ist mir verständlich. Wir erwarten keine Sintflut. Gott hat versprochen, dass sie nicht mehr kommt. Aber vielleicht auch nicht in dem Ausmaß, aber manchmal stehen wir vor Herausforderungen, die uns überlegen sind. Und dann denke ich, oder vielleicht geht es dir auch so, es ist zu hoch, es ist zu schwer, es ist zu groß, es ist zu gewaltig. Warum ich? Warum bei mir? Ich meine, das Jahr und das Jahrzehnt ist ja noch jung. Wir haben erst Mitte Februar. Aber auch schon Mitte Februar. Das geht so schnell. Manchmal kommt es einem so vor, dass man mit den Augen blinzelt und ein Monat ist vorbei. Ja, und wir verstehen Dinge oder Ereignisse vielleicht nicht mehr im Hinblick auf zwischenstaatliche Beziehungen. Man denkt ja immer wieder, das wird besser. Und dann geht ein Jahr vorbei und man merkt, die Konflikte nehmen immer mehr zu. Es wird nicht besser. Es wird fast schlimmer. Im Land selbst, wenn man einfach die politische Situation mal ein bisschen analysiert, merkt man, da ist viel Ratlosigkeit da. Da ist nicht unbedingt alles so, wie man sich's wünscht. In der Gesellschaft, ich weiß nicht, wie es bei dir im Beruf aussieht, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie aussieht. Und manchmal kommt man sogar so weit, dass man sagt, hey, ich verstehe mich selbst nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht, was in mir selber vorgeht. Was mich bei Noah fasziniert, dass er es anpackt. Er hätte viel Grund zu verzagen für Depressionen und sagen, Moment, ich brauche mal eine Auszeit oder an dieser Stelle steige ich aus. Ohne mich, das kann ich mir nicht vorstellen und jeder von uns hätte es nachvollziehen können. Aber all das machte er nicht. Nur sieht nach vorne. Er muss es schaffen. Er hat einen Auftrag. Und vielleicht hat ihn auch die Sorge für seine Familie, da steht ja aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Vielleicht hat die Sorge um seine Familie ihn diese Flucht nach vorne angetrieben und gesagt, ja, es gibt nur die Flucht nach vorne. Jetzt müssen wir das Ding bauen. Jetzt fangen wir an, die Bäume zu fällen und fangen an, das Ding zu bauen. Ich weiß nicht, was es ihm vorgegangen ist. Einige von euch kennen vielleicht dieses Beispiel von zwei Gefangenen, die einzige Verbindung nach draußen, dieses vergitterte Fenster ist. Und wo der eine nur diese Stäbe sieht und auf diese Stäbe fixiert ist und langsam die Hoffnung nach und nach verliert und sich nur auf dieses Gitter konzentriert, so sieht der andere den Sonnenschein, den Himmel, die Vögel zwitschern und freut sich auf den Tag, wo er mal raus ist und diese Freiheit genießen kann. So kommt es doch viel darauf an, worauf konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich nur auf diese negativen Sachen, Nachteile oder Schwierigkeiten oder konzentriere ich mich auf das, was vielleicht ganz weit vorne liegt, aber was uns motivieren könnte? Es kommt viel darauf an, worauf wir uns konzentrieren. Und mir gefiel dieses Bild. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr seht. Die Autofahrer unter uns, die werden wahrscheinlich eine kaputte Straße sehen. So geht es mir auch. Wir waren letztens mit meinem Sohn unterwegs und hat sehr gut beobachtet, hat gesagt, Papa, man weiß ja eigentlich nicht, was unter dem Wasser ist. Das könnte ja auch ein tiefes Loch sein und man könnte das Auto beschädigen. Ich sage, jawohl, das kann man. Deswegen muss man auch vorsichtig durchfahren, klar. Ja. Aber vielleicht sind einige unter uns, die auch etwas anderes sehen. Die in dem Wasser
Was sehen? Den Himmel sehen, ja, der spiegelt sich da. Ich weiß nicht, also klar, ich bin auch so, ich sehe eher das Kaputte, die Straße, das muss repariert werden, das kann auch nicht angehen, dass das so bleibt, ja. Aber vielleicht ist es auch mal Zeit, nicht nur auf das Negative zu sehen und nicht nur auf das Offensichtliche, sondern auch mal hinter die Kulissen zu sehen. Und deswegen hat mir dieses Bild so gefallen. Viele von uns sind sehr kurzsichtig. Wir sehen wirklich nur das, was vor uns liegt, diese unüberwindbare Berge. Aber Gott sagt in der Bibel, dass ihm kein Ding unmöglich ist. Ich meine, es ist ja schon eine Weile her, aber wir hatten vor 2 Monaten Weihnachten. Und an Weihnachten hat bestimmt in jeder Familie wurde dieser Lukas 1 gelesen. Und da ist die Maria, und der Maria wird gesagt, dass sie schwanger werden wird. Und sie hat nur Fragezeichen. Und sie sagt, wie soll das funktionieren? Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe es nicht. Und wisst ihr noch, was der Engel ihr geantwortet hat? Er sagt zu ihr, Maria, du vergisst, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und ich glaube, dass hier und da ab und zu uns dieses auch, wir das aus den Augen verlieren. Dass wir auch nicht sagen, so diese Fragezeichen haben, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen und vergessen, dass wir einen Gott haben, bei dem kein Ding unmöglich ist. Es ist nichts, absolut nichts unmöglich für Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sehen uns zu selten. Ich weiß nicht, wie dein Jahr angefangen hat, wie der Monat angefangen hat, wie das Jahrzehnt angefangen hat. Vielleicht ist es so, dass sich das Jahr ist gerade angefangen und man fängt an Termine und bei uns war es so, kaum war Silvester vorbei, hat man angefangen, das nächste Weihnachtsfest zu feiern. Ich sagte, Mensch, kaum vorbei, schon fängt man an, das nächste zu planen. Ja, und das ging mir fast ein bisschen zu schnell. Aber vielleicht gibt's auch andere Dinge bei dir, wo du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, was das Jahr mit sich bringt. Ja, Berufswechsel, Schulabschluss, Abschied, Referendariatsjahr, keine Ahnung, was da alles kommt. Und vielleicht ist es auch gut, dass man nicht alles weiß. Jesus möchte, dass wir es mit ihm angehen. Denn er ist größer, er hat den Durchblick, er hat den Überblick, er hat den Weitblick. Und er will, dass wir erhobenen Hauptes unsere Bestimmung angehen. Mit ihm zu leben, mit ihm zu sein, mit ihm zu wachsen. Und aus dieser Beziehung heraus, dann das tun, was sich vor uns auftürmt. Denn genau das kennzeichnete Noah aus. Und bei Noah sehen wir, dass daraus tolle Sachen entstehen können. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Noah wandelte mit Gott. In 1. Mose 6, Vers 8 lesen wir, 8 bis 9, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Wie ich bereits erwähnte, ist der Kontext ja eigentlich dazu da, dass dass Gott sagt, es gibt keine guten Menschen auf der Erde. Aber Noah fand Gnade. Und warum fand er Gnade? Es stellt fest, dass Noah mit Gott wandelte. Nein, er war kein Mönch, er war kein komischer Kauz. Er war Familienvater. Und Familienvater heißt für mich immer so, dass da eine Erdung da ist. Versteht ihr, wenn die Familie da ist, die holen ihn, wenn man so abschweift, die holen einen ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Papa? Ja, und dann geht's los. Genau, ihr wisst, wovon ich rede. Er hatte Familie und musste sie versorgen. Es musste vorwärts gehen. Aber in all den Sachen, die er tat, wandelte er mit Gott. Andere Übersetzungen geben dieses Wandeln mit Gott wieder mit. Er hörte auf Gott. Oder er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Seht ihr, auch Noah lebte so, wie es in Hebräer 11, Vers 27 heißt. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Als wäre er neben ihm. Er lebte so, als wenn er neben ihm stehen würde und sie einfach miteinander reden würden und miteinander ins Geschäft gehen würden. Da war Vertrauen mit den Jahren gewachsen. Vielleicht sagt einer von euch, klar, also wenn man 600 Jahre alt wird, hat man ein bisschen mehr Zeit, um Vertrauen zu schöpfen. Ja? Also Noah war 500 Jahre alt, als sein erster Sohn geboren wurde. Und dann insgesamt 950 Jahre. Ja? Aber ganz egal, wie viel Zeit wir haben, wichtig ist, was machen wir in dieser Zeit? Wie gehen wir in dieser Zeit mit dieser Beziehung zu Gott um? Als Gott Noah mit dem Bau der Arche beauftragte, kannten die beiden sich so gut, dass es da keinen Zweifel mehr bei Noah gab an der Ernsthaftigkeit und der Notwendigkeit dieses Unternehmens. Da war Vertrauen gewachsen und sie kannten sich so gut, dass Noah zwar viele Fragen hatte, aber er hat festgestellt, das ist kein schlechter Scherz, das ist keine Veräppelung hier. Das, was Gott mir sagt, das wird tatsächlich eintreffen, weil aufgrund meiner Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, macht Gott keine Witze über solche Sachen. Aber eben, da war das Vertrauen war da, er glaubte, und diese Reihenfolge ist wichtig, zuerst Vertrauen und dann die Arche. Zuerst Vertrauen und dann die herausragende Aufgabe. Zuerst war das Vertrauen da. Noah war so überzeugt von der ganzen Sache, dass es wahrscheinlich an jeder Ecke davon redete. Und er hat versucht, alle Menschen davon zu überzeugen, denn deswegen hat in 2. Petrus 2, nennt Petrus ihn, den Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Er sagt, Noah war an jeder Ecke unterwegs und hat gesagt, Leute, es ist wahr, da kommt eine Flut, das wird alles zerstört werden. Und die Leute haben ihn wahrscheinlich nur belächelt. Natürlich hatte Noah auch Fragen. Natürlich wusste er nicht, wie das alles vor sich gehen sollte. Und er hat das nie gesehen. Die Fragen blieben, aber er legte los. Weil er von der Ernsthaftigkeit, weil er von der Wahrhaftigkeit dieser Worte überzeugt war. Noah vertraute Gott und weil er mit ihm wandelte. Und so offensichtlich seine Frau, seine Schwiegertöchter auch, denn nur diese 8 Personen wurden gerettet. Noah wandelte mit Gott. Und jemand sagte, dass Vertrauen der Schlüssel ist für alle Beziehungen. Nur ohne Vertrauen kann nichts Echtes entstehen. Es gibt keine Beziehungen ohne Vertrauensbasis. Und wenn das Vertrauen erstmal weg ist, dann fängt man nicht bei plus 50 an. Dann fängt man wahrscheinlich bei minus 20 an. Und muss das Vertrauen wieder peu à peu wieder aufbauen, bis jemand dir wieder vertrauen kann. Es dauert erstmal, bis es aufgebaut ist. Aber der Vers 8 sagt genau das, dass das Vertrauen da war. Das war echt. Und die Beziehung, die sie mit Gott, Noah mit Gott führte, die war echt. Da war Vertrauen da. Und Gott will auch durch uns wirken. Versteht ihr? Er möchte nicht gegen uns. Er möchte nicht trotz uns. Er möchte nicht wider uns. Er möchte mit uns. Und deswegen und vor allem will er, dass wir ihm vertrauen. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und manchmal vertrauen, auch wenn selbst dann, wenn wir es nicht ganz verstehen, nicht ganz nachvollziehen können. Denn das ist der Grund des gesamten Briefes an die Hebräer. In einer langen Erörterung von Kapitel 1 bis 10 wird Jesus als höher und besser dargestellt, als das, was die jüdischen Christen aus ihrer Vergangenheit alles kannten. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, ihr kennt viel und ihr habt sehr viel von der Geschichte, aber Jesus ist viel höher, viel besser, er übersteigt alles und er möchte, dass ihr dieses Vertrauen zu Jesus habt, weil er viel höher ist. Und deswegen sagt er zu ihnen, sie sollen nicht aufgeben, denn es wird Gegenwind kommen. Es werden Schwierigkeiten kommen und das haben sie schon erlebt. Es heißt dort in 10. Kapitel, sie haben Enteignungen mit in Kauf genommen. Einfach so, nur weil sie Christen waren, wurde ihr Hab und Gut weggenommen. Sie haben Verfolgung in Kauf nehmen müssen. Und dann sagt er in Hebräer 10, ab Vers 35, heißt es dann, werft nun eure Zuversicht nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er euch zugesagt hat. Und dann Vers 39 zum Schluss da heißt es, doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Luther sagt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wenn wir Gott vertrauen, wird Gott das belohnen. Der Autor ruft den Empfängern zu, gebt nicht auf, vertrau Gott, denn dieses Vertrauen hat eine große Belohnung. Und er zeigt ihnen in den Kapitel 11 auf, dass Gott sein Volk niemals verlassen wird. Gott wird sein Volk niemals verlassen. Das hat er in der Vergangenheit gezeigt. Und ihr könnt es zu Hause mal durchlesen. Tatsächlich angefangen mit Henoch, angefangen mit Abel, über Mose, über Abraham und. Gott hat sein Volk nicht im Stich gelassen. Ja, sie haben vielleicht nicht alle so ein glorreiches Ende gehabt, aber sie haben alle eine Belohnung bekommen. Andy Weiss hat ein neues Album rausgebracht vor Weihnachten und es heißt, der Titel hat sich so mir sehr gut eingeprägt, es heißt, gib alles, nur nicht auf. War interessant, in seinen Konzerten zitiert er immer wieder Menschen und es ist sehr, sehr interessant, ihn zu beobachten. Soll jetzt keine Werbung sein, ja, es ist mir nur aufgefallen, ich habe mal reingehört in diese Zusammenfassung von dieser neuen CD, ist interessant. Und er sagt, mit dem Albumtitel Gib alles nur nicht auf, macht er sein Herzensanliegen zur Herzensbotschaft. Und jeder Satz, jede Note ruft dem Zuhörer zu, du bist größer als deine Angst. Merkt ihr, du bist größer als deine Fragezeichen. Kann man vielleicht sagen. Und damit schafft er ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und schenkt Mut zum Leben. Und das möchte Gott eigentlich machen. Ich glaube auch in unserer Zeit, wo wir über gewisse diverse Nummern identifiziert werden, ja, ob es jetzt Personalausweisnummer ist, Steueridentifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer, Banknummer und was für Nummern wir nicht alle noch in der Hosentasche rum mit uns schleppen, damit wir uns identifizieren können, ist es wichtig, dass wir uns darauf besinnen, wer wir wirklich sind. Ich bin keine Nummer. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Und Gott hat einen Plan für mein Leben. Und Gott möchte durch mich wirken. Gott möchte in mir wirken. Gott möchte durch mich wirken. Aber dazu braucht es dieses Vertrauen. Ich stelle auch fest, dass die moralischen und gesellschaftlichen Normen um uns sich herum manchmal im krassen Gegensatz zu dem bewegen, was wir in der Bibel manchmal lesen. Ja, das ist herausfordernd. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, sagst, warum soll ich das machen? Oder warum darf ich das nicht machen? Keiner hält sich dran. Alle machen das so. Und manchmal, wenn ich das nicht mache oder wenn ich das mache, dann denken die Menschen um mich herum, dass ich von einem anderen, wie als ob ich von einem anderen Planet komme. Ja, so komisch sieht das dann vielleicht aus. Und ich glaube, dass sich das auch durch alle Altersgruppen hindurchzieht. Ich glaube, dass Noah sich auch so fühlte. Versteht ihr? Gott sagt ihm, bau eine Arche. Und Noah sagt, Gott, keiner baut eine Arche. Kein Mensch baut eine Arche. Warum soll ich eine bauen? Warum soll ich eine Arche bauen? Keiner baut eine Arche. Willst du mir eine auswischen? Soll ich irgendwie komisch aussehen in den Augen der Menschen? Nein, er tut, was Gott sagt. Und das ist ein Zeichen des Vertrauens, ein Zeichen des Glaubens, zu tun, was Gott mir sagt. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, auf das zu hören, was Jesus dir sagt. Wer du bist, zuallererst wer du bist, und du bist ein geliebtes Kind, der ist für dich ans Kreuz gegangen, er hat für einen Plan für dein Leben, er möchte durch dich wirken, er möchte durch dich Gemeinde bauen, er möchte, dass du einen Unterschied ausmachst auf dieser Welt. Und dann auch als zweites, dass du hörst, dass du darauf hörst, was Gott dir sagt, dass du tun sollst oder du nicht tun sollst. Was du lassen sollst. Und dazu gehört Vertrauen. Dazu gehört es dieses Wandeln mit Gott, dass Gott dir ganz persönlich sagt, was ist heute dran? Was ist morgen dran? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Und ich vertraue da auf den Heiligen Geist, dass er heute durch die Reihen geht und dir einfach Dinge aufzeigt, die dran sind, die auch dran sind zu lassen. Vielleicht etwas Herausragendes zu wagen, jemandem zu erzählen, was Jesus dir bedeutet, mehr Zeit mit deiner Familie zu investieren, dich in der Gemeinde einzusetzen, dich selbst zu verändern, ist die schwierigste Aufgabe. etwas mehr zu spenden. Ich meine, was ist deine Arche, die Gott dir ganz persönlich sagt, da musst du anfangen zu bauen. Geh, hol deine Axt raus, fang an Bäume zu fällen, mach dich ans Werk. Was ist deine Arche? Und das möchte ich euch ermutigen, dass du das heute mit Gott ausmachst und sagst, Herr, was ist das, was ich anpacken soll, wo ich mich investieren soll, wo du deinen Segen geben willst, wo ich auch ein Zeichen des Vertrauens setzen kann. Ich finde das so motivierend, dass Gott vieles daran liegt, dass wir weiterkommen, dass wir wachsen, auch in unterschiedlichen Bereichen. Es heißt ja sogar in Epheser 2, Vers 10, dass Gott die guten Werke bereits vorbereitet hat. Sie sind fertig, für mich, für dich. Wir müssen sie nur erkennen. Sie müssen sie erkennen und dann auch tun. Und dazu braucht es Vertrauen. Und ich möchte dich aufrufen, Gott zuallererst zu vertrauen, vielleicht neu, vielleicht ihm neu zu sagen, jawohl, ich gehe, ich will dir zeigen, dass ich dir vertraue. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass unser Glaube und Vertrauen etwas Tolles daraus entstehen kann. Und wisst ihr, wenn Noah Gott nicht geglaubt hätte, trotz seiner Zweifel, trotz seiner Fragen, wenn er das nicht getan hätte, wenn er nicht in die Arche gegangen wäre, wenn er nicht, als er aus der Arche kam, das Erste, was er tat, er hat ein Opfer dargebracht. Und wenn er diese Dinge nicht getan hätte, wisst ihr, dann wären wir heute nicht hier. Wenn Noah nicht in die Arche gegangen wäre, gäbe es keine Menschen mehr. Kapitel Menschheit wäre erledigt gewesen. Wisst ihr, wenn Noah nicht das Opfer dargebracht hätte, würden wir keine Garantie haben, dass es nie mehr eine Sintflut geben würde. Denn als Noah das Opfer dargebracht hat und Gott, dieser Geruch, der hochgestiegen ist und da ist so bildlich, dass Gott das gesehen hat oder gerochen hat, da hat er gesagt, hey, ich gebe einen Regenbogen als Zeichen dafür, dass es keine Sintflut mehr geben wird. Ich weiß nicht, was in euch vorgeht, wenn ihr durch die Gegend fährt und nach dem Regen einen Regenbogen seht. Diesen Regenbogen hätte es nicht gegeben, wenn Noah das nicht getan hätte, nicht in die Arche gegangen wäre, nicht angefangen hätte, die Arche zu bauen. Und heute sehen wir das als Zeichen. Gott sagt, es ist ein Zeichen, ein Bund, den ich mit euch schließe, dass ich die Erde nicht mehr so auf diese Art vernichten werde. Natürlich gibt es im Hebräer 11 auch Menschen, die nicht so glorreich beendet haben. In Hebräer 11, Vers 13 lesen wir, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht ergriffen. Sie haben nichts in den Händen gehabt. Ja, so wie, lest Kapitel 11 mal durch. Das war nur, sie haben sie von Weitem gesehen und begrüßt und haben bekannt, dass sie nur Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und vielleicht geht es dir genauso. Und ab Vers 35 lesen wir dann, da werden Menschen aufgezählt, die Misshandlungen und sogar den Tod auf sich nahmen, aber sie haben geglaubt, auch wenn sie nicht verstanden haben, warum das jetzt in ihrem Leben aufkommt. Also es ist nicht nur ein Schönwetterglauben, sondern wir glauben, wir vertrauen, dass Gott da ist. Wie sieht dein Vertrauen 2020 in Gott aus? Vielleicht musst du es erneuern. Ihm wieder sagen, dass du ganz neu ihm glauben möchtest. Ich will dir glauben, ganz egal, was es heißt. Auch wenn du nicht alles, was in deinem Leben passiert, verstehst. Wie willst du ihm dein Vertrauen zeigen? Was bist du bereit zu geben, zu tun, zu riskieren? Wo bist du bereit anzupacken, damit es weitergeht, damit dein Glaube sichtbar wird? Ich wünsche uns den Segen Gottes dazu und möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Menschen als Vorbilder hingestellt hast. Und ja, sie hatten auch ganz große Fragezeichen. Aber sie haben angefangen, sie haben angepackt, sie haben Dinge dadurch vollbracht, dass sie dir vertraut haben, dass sie dir geglaubt haben, über die wir heute staunen. Und die schier als unvorstellbar gelten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit so einem Glauben ausstattest. Dass du uns hilfst zu glauben, dir zu vertrauen, auch wenn wir nicht alle Einzelheiten nachvollziehen können. Und wenn es heute nach Hause geht, morgen in den Alltag wieder geht, so möchte ich dich bitten, dass du uns da begleitest und hilfst uns, diesen Glauben an den Tag zu legen, dieses Vertrauen dir entgegenzubringen, dass wir mit dir gehen und einen Unterschied ausmachen, da, wo du uns hingestellt hast. Amen.